Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend hier im Fruchtkasten. Schön, dass ihr euch nochmal aufgemacht habt, an so einem Wintertag nochmal am Abend hierher zu kommen und den Tag abzuschließen am letzten Sonntag des Kirchenjahres. Sind wir schon wieder angelangt und wir kennen es natürlich auch unter der Bezeichnung Ewigkeitssonntag. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen, so heißt der Wochenvers aus Lukas 12, Vers 35. Wir werden es heute Morgen am Frühstückstisch schon verstehen, dass junge Leute eigentlich noch, lasst eure Lenden umgürtet sein. Wir hatten da mal in der Basisbibel auch nachguckt, da heißt es, lasst uns bereit sein und eure Lichter brennen. Deswegen schön, wenn man bereit ist und schön, wenn man auch das Wort Gottes hat. Und das muss heute Abend auch nochmal betrachten können. Der Prophet Micha ist heute auf dem Textplan, hat schon letzte Woche begonnen. Wir werden heute nochmal eine Einführung machen ins Prophetenbuch und dann auch ins Kapitel 4 einsteigen, unser heutiger Abschnitt. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir ein Loblied anstimmen dürfen, dir zur Ehre, weil du der Herr und Heiland dieser Welt bist. Und danke, Herr, dass wir heute am Ewigkeitssonntag auch zu dir kommen dürfen, an diesem Tag, der besonders ist für alle, wo auch in diesem Jahr verstorben sind, aber besonders auch die, wo wir wissen, dass sie in dir heimgegangen sind. Das sind Heimweggründe hin und dafür danke mir dir, dass du uns den Weg bereitet hast und dass wir jetzt wieder in die Adventszeit hineingehen dürfen, Herr, weil wir wissen, du bist gekommen damals in diese Welt, in diese Dunkelheit als ein Licht und das möchtest du uns auch mitgeben, wie im Wochenvers heißt, dass wir uns auch bereit machen, unsere Lichter auch in dieser dunklen Zeit auch anzünden dürfen, dass wir leuchten dürfen und es weitergeben dürfen, diesen hellen Schein, den wir von dir empfangen haben. So bitten wir dich auch jetzt in dieser Stunde, dass du in unsere Mitte kommst, weil du es verheißen hast, da wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So wollen wir diese Gemeinschaftsstunde beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir steigen jetzt gleich im Text ein, unserem heutigen vorgegebenen, aus dem Buch des Propheten Micha, im Kapitel 4, die Verse 1 bis 14. Die Gerlinde wird es uns lesen nach der Luther-Übersetzung.
Luther überschreibt es mit das kommende Friedensreich Gottes. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Zur selben Zeit spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen und die ich geplagt habe. Und ich will den Lahmen geben, dass sie viele Erben haben und will die Verstoßenen zum großen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion, von nun an bis in Ewigkeit. Und du, Turm der Herde, du Feste der Tochter Zion, zu dir wird kommen und wiederkehren die frühere Herrschaft, das Königtum der Tochter Jerusalem. Warum schreist du denn jetzt so laut? Ist kein König bei dir? Und seien deine Ratgeber alle hinweg, dass dich die Wehen erfassen wie eine in Kindsnöten? Leide doch solche Wehen und stöhne, du Tochter Zion, wie eine in Kindsnöten. Denn du musst zwar zur Stadt hinaus und auf dem Felde wohnen und nach Babel kommen. Aber von dort wirst du wieder errettet werden. Dort wird dich der Herr erlösen von deinen Feinden. Nun aber werden sich viele Heiden wieder dich zusammenrotten und sprechen: Sie ist dahingegeben, wir wollen auf Zion herabsehen. Aber sie wissen des Herrn Gedanken nicht und kennen seinen Ratschlag nicht, dass er sie zusammengebracht hat wie Garben auf der Tenne. Darum mache dich auf und trisch, du Tochter Zion, denn ich will dir eiserne Hörner und eherne Klauen machen und du sollst viele Völker zermalmen und ihr Gut dem Herrn weihen und ihre Habe dem Herrscher der ganzen Welt. Aber nun zerraufe und zerkratze dich, denn man wird uns belagern und den Richter Israels mit der Rute auf die Backe schlagen.
Ja, wie schön ist, wenn man beim Vater zu Hause ist, in seinem Wort, in der Begegnung mit ihm, dem Lebendigen und Auferstandenen. Und wie schön, dass man das Wort hin, auch das Alte Testament. Und da steigen wir heute ein mit dem Propheten Micha. Ich möchte ein bisschen einen Überblick geben über die Propheten, über auch den Propheten Micha und dann kurz in das Kapitel 4 auch mit einsteigen. Kein Platz im Flieger. Plötzlich tönen Stimmen in Tel Aviv, es ist Luftalarm. Eine evangelische Jugendgruppe aus Essen muss Schutz suchen. Dann die Hiobsbotschaft. Ihre Heimatflüge sind gestrichen. Erst Tage später können sie Plätze in einen Flieger nach Zypern ergattern. Endlich sind sie in Sicherheit. Gott sei Dank. Die Eltern sind heilfroh. Peter Herford ist Landesjugendpfarrer der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und er schreibt diese Geschichte geschrieben, die sich ereignet hat. Warum stelle ich das Ganze an den Anfang vom Micha-Buch? Weil wenn die Menschen auf das Wort Gottes hören würden, wenn die Menschen hören würden, was Gott sagt in seinem Wort, wären, zu Hause wären, gäbe es Leid nicht. Es ist ja immer und immer wieder die Frage, warum Gott das zulässt. Und die Frage wird ja so gestellt, oft als ob jetzt Gott daran schuld ist, dass so viel Leid auf der Welt passiert. Man sucht wie immer einen Schuldigen. Gott ist schuld, ja, er ist schuld. Man sucht nicht Schutz bei ihm, sondern sucht die Schuld bei ihm. Ist Gott wirklich schuld? Was will Gott? Was fordert Gott? Welchen Weg hat er für die Menschen gemacht? Drei Punkte, die ich mir dazu überlegt habe, zu dem Abschnitt und zu dem Propheten Micha. Was will Gott? Erstens. Zweitens, was fordert Gott? Und drittens, welchen Weg hat Gott? Was will Gott? Und damit steigen wir in die Einführung zum Buch Micha ein. Ich lese momentan, es ist ja so langsam wieder abends dunkler, man hat auch das Außengeschäft im Garten, wo man jetzt mal liegen lassen kann, spätestens seit gestern, außer das Schneeschippe, wo dazugekommen ist, im Buch, und zwar von Markus Spieger, vielleicht kennt ihr es ja, Jesus, eine Weltgeschichte. Ob ich es schaffe, weiß ich noch nicht, weil es sind 1000 Seiten. Aber da hat er einen Abschnitt drin, Propheten. Propheten, Doppelpunkt, Lautsprecher und Liebesboten Gottes, die Überschrift. Was für die Griechen die Philosophen in der damaligen Zeit sind, sind für die Israeliten die Propheten. Auch sie, die Propheten, verkünden Wahrheit, allerdings nicht im eigenen, sondern im göttlichen Auftrag. Philosophen kommen aus wohlhabenden Verhältnissen, sonst hätten sie nicht die Zeit, sich um das Wesen der Welt Gedanken zu machen. Propheten kommen aus allen Schichten der Bevölkerung. Der Prophet Micha, um den es heute geht und von dem wir wenig wissen, trotz seiner Kürze seines Prophetenbuches, gehört aber zu den wichtigsten Propheten im Alten Testament. Sein Name bedeutet, eigentlich ist es eine Frage, wer ist gleich dem Herrn? Wer ist gleich dem Herrn? Micha. Über seine Person wissen wir wenig, Er war gebürtig in Moreshet. In Kapitel 1, Vers 1 lesen wir das. Das Städtchen liegt zwischen Hebron und Gaza im Südreich, circa 35 Kilometer südwestlich von Jerusalem. Gad ist in der Nähe und es befand sich eine große Küstenstraße, die von Ägypten bis nach Mesopotamien führte, also eine wichtige Handelsstraße in der damaligen Zeit. Und seitdem in Israel die Könige politische Autorität haben, geht die religiöse Autorität immer mehr von den Priestern zu den Propheten, auf die Prophetin über. Weil die Priester halten zwar noch die religiösen Gottesdienste, sie halten den Betrieb zusammen, den religiösen Betrieb, aber sie fügen sich oft den Launen der Könige, oft auch aus Angst. Die Propheten sind dagegen unbequem. Sie sind Sprachrohre und Lautsprecher Gottes. Micha kam ja aus dem Ackerbaustädtchen, wie gesagt Moreshet. Sehr wahrscheinlich war er wohl Landwirt, wie Amos auch. Und es kann sein, dass er damals mit den anderen Flüchtlingen vor dem heranstürmenden Assyrerheer nach Jerusalem geflohen war, wo er sein Prophetenamt ausübte. Micha war ein Zeitgenosse Hoseas, der im Zehnstämmereich prophezeite, und des großen Propheten Jesaja. Micha hat unter den König Judas, Jotham, Ahas und Hiskia prophezeit, was auch am Anfang des Micha-Buches erwähnt wird. Propheten gab es auch in der damaligen Zeit bei anderen Völkern. Dort traten sie aber eher als Orakel auf, um ihre Machthaber in ihren perfiden Ideen und Gedanken zu unterstützen, diese Pläne zu unterstreichen und ihre Segenssprüche zu bestätigen, den Status quo. Echte Propheten im Gottessinn sind die. Man erkennt sie daran, dass sie subversiv sind, dass sie sich quer zum Zeitgeist stellen und sie stehen auf der Seite der oft Hilflosen in dieser Welt. Im Gegensatz zu den Mächtigen der Welt. Und die Verkehrung der irdischen Machtverhältnisse sind Leitmotiv der göttlichen Propheten, also der von Gott gesandten Propheten. Gott spricht durch die Propheten seinen Willen aus. Also, was will Gott? Denken wir an Mose, der den mächtigen Pharao von Gott ausrichten lässt: Lass mein Volk ziehen. Oder denken wir an Nathan, der dem ehebrecherischen David eine Geschichte erzählte von diesem einen Schaf, was einer besaß und ein anderer diese ganze Herde. Und der eine wollte das eine Schaf des Armen auch noch dazu haben und er nahm es sich einfach, schlachtete es, nachdem er es geraubt hat. Davids Antwort als König: Was würdest du machen? Ja, dieser Mann muss sterben. Und Nathan sagte: Du bist dieser Mann. Eine schneidende Antwort. Gut schlägt groß. Aber Applaus erhalten die Propheten in den seltensten Fällen. Der Prophet steht oft nicht nur gegen die Könige und gegen die Mächtigen dieser Zeit, sondern oft auch gegen den ganzen Rest der Bevölkerung. Die meisten Israeliten scheren sich herzlich wenig um die Sonderrolle der Propheten. Sie als auserwähltes Volk, wir wollen es so bequem wie möglich haben und angeblich die Nachbarvölker ja auch so leben und wir wollen auch deren Anerkennung. Denken wir an Lia, der die Schauprozesse am Anfang seines Wirkens hatte. Vor Gericht steht ein Opfer der königlichen Macht unterlegen, der Weingärtner Naboth. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Naboth, eigentlich ein rechtschaffener Mann, der in Erdverbunden war, wertebewusst, durchweg integre Persönlichkeit. Sein Pech war, dass das Nachbargrundstück dem König gehörte und er Platz für seinen Gemüsegarten brauchte. Wir wissen, wie es ausgeht. Elia, der wetteiferte mit den Baalspriestern damals, man kennt es unter das Gottesurteil am Karmel im 1. Könige 18 nachzulesen. Zeitlich ist Israel im 8. und 9. und 8. Jahrhundert eine ansehnliche Regionalmacht geworden, auch wenn das Land geteilt war. In der dritten Generation nach David befinden wir uns schon in ein großes Nordreich mit den 10 Stämmen und im südlichen Teil mit den Stämmen Benjamin und Juda. Und trotz goldener Zeiten wird die Kritik der Propheten immer lauter und immer dringlicher. Das Buch Micha ist eine Sammlung von Verkündigungen und Prophezeiungen. Und sie sind nach einem doppelten, zweigliedrigen Schema aufgebaut. Zweimal folgen Gerichtsankündigungen. Die Kapitel 1 bis 3 ist der erste Teil und die Kapitel 6, 1 bis 7, 7 der zweite Teil. Und da folgen zwei Verheißungsteile. Das eine ist Kapitel 4 und 5, was wir heute auch mit betrachten. Und das zweite kommt nochmal später, Kapitel 7. Michas Stil variiert. Hierbei je nach Zeit und Umständen. Manchmal ist er barsch und streng mit seinem Volk, dem er das Urteil, dem er die Prophetie weitergibt. Manchmal aber auch mitfühlend und weich. Michas Botschaft richtet sich vor allem an das Südreich Juda, obwohl er auch das Nordreich immer wieder erwähnt. Und wie Amos macht er vielleicht auch im Südreich einfache Verhältnisse, kommt er genauso wie der Amos, ihr habt es am Anfang schon erwähnt. Und dadurch ist er oft der Anwalt der Unterdrückten, er mahnt das Verhalten und die Besitzgier der Reichen und Großgrundbesitzer an, welche die Armen, Landpächter und Bauern ausbeuten. In Kapitel 2, Vers 1 bis 11, klagt er über Korruption in Verwaltung und in der Rechtsprechung. In Kapitel 7, Vers 3 haben wir da ein Beispiel davon. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Der Fürst und der Richter fordern Geschenke. Die Gewaltigen reden nach ihrem Mutwillen, um Schaden zu tun und drehen's, wie sie wollen. So der Text. Den falschen Propheten und Priestern in Jerusalem und Juda wirft er Bestechlichkeit vor. In Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Das alles fordert Gottes Strafgericht heraus, denn sein Bund wurde gebrochen und seine Gebote ständig übertreten. So wird das Nordreich mit seiner Hauptstadt Samaria im Jahr 722 und 21 zerstört und auch Jerusalem mit seinem Tempel wird untergehen. Das lesen wir im Kapitel davor, der letzte Vers vom dritten Kapitel. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Zerstört wird auch Jerusalem. Aber wie Jesaja verkündet Micha jetzt diesen Text, wo wir haben, in diesem ersten Abschnitt des vierten Kapitels. Und dieser Text ist genau gleich identisch wie im Jesaja Kapitel 2, die Verse 2 und 4. Nach dem Gericht kommt das kommende Friedensreich Gottes. Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Die Begnadigung des zu zerschlagenen Volkes und einen neuen Heilskönig aus dem Geschlecht Davids, das kommt im Kapitel 5. Das behandeln wir ja das nächste Mal. Zweitens, was fordert Gott? Micha betont, was Gott von den Menschen fordert. Wir wissen das, was vielleicht vom Propheten Micha der bekannteste Vers ist. Wir kennen ihn alle. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das ist auch noch wichtig. Nicht vor allem, sondern vor deinem Gott. Und da wir den ganzen Propheten noch behandeln, möchte ich den Vers jetzt nicht auslegen, sondern einfach so weit stehen lassen. Es steht geschrieben. Nur so viel, so soll der ideale Gemeinschaft aussehen. Da sich aber Juda nicht an diese Forderungen hält, ist das Strafgericht für das Südreich beschlossen. Ein Jahrhundert später wird Jeremia diese Botschaft Michas aufnehmen, in Jeremia 26. Endgültige Rettung kann nur von Gott selber kommen, in dem ein Herrscher aus Bethlehem gesendet wird. Und das ist drittens, welchen Weg hat Gott? Und das ist der erste Vers, wo es nächste Mal dran kommt. Ich möchte ihn auch bloß lesen. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Aber dieser Vers beinhaltet ja nochmal eine ganz andere Aussage, auch wir haben ja schon diese Erfüllung dieser Prophetie erleben dürfen, weil Jesus dort geboren war. Das war damals noch Zukunftsmusik, wir durften diese Prophetie schon erfüllt wissen. Aber zu unserem heutigen Abschnitt, es wird dann für ewig Frieden sein zwischen Menschen und Völkern. Ewig Frieden, ewig Liebe, ewig freundlich. Mit der Vorbereitung im Hinterkopf ist um diese Tage ein Lied aufgefallen im Radio. Ich habe es mir da am Zettel so ein bisschen mitgeschrieben, den Text von Herbert Grönemeyer. Der singt ein Stück vom Himmel, ein Stück von Gott. Ein Stück vom Himmel, ein Stück von Gott. Und dann heißt es weiter in dem Text, keiner hat sein Leben verdient. Keiner hat sein Leben verdient. Kein Mensch hat seine Erlösung verdient, möchte ich dazu ergänzen. Kein Mensch kann Frieden schaffen, allein aus sich. Und kein Mensch kann ein Friedensreich aufrichten. Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott. Die Erde ist freundlich, so heißt es in dem Lied weiter. So wurde ursprünglich alles geschaffen. Der Herr hat es alles geschaffen und siehe, es war alles sehr gut. Die Erde ist freundlich. Und weiter im Text, warum wir eigentlich nicht? Die Erde ist freundlich. Warum wir eigentlich nicht? Da komme ich zum Anfang zurück. Im Losungsbuch steht am 12.11., vielleicht hat es der ein oder andere gelesen, Beginn der ökumenischen Friedensdekade. Und die gibt es seit 1980. Muss ich ihn zurückdenken, was das für eine Zeit war. Angefangen hatte sie 1979 in den Niederlanden als Friedenswoche interkirchlicher Friedensrat, den es damals gab. Das wurde eingeführt. Ich kannte damals noch kein interkulturelle und interkirchlich. Ich kannte im Osten nur den Intershop. Das, was heute was auch wichtig ist, ne? Black Week und kaufen, shoppen. Und die Friedensdekade beginnt immer am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres und findet statt bis zum Buß- und Bettag. Und die Friedensdekade ist dieses Jahr 43 Jahre alt geworden. Was waren das für Zeiten? Im Osten und im Westen stand atomare Aufrüstung im Vordergrund. In der DDR wie auch in der Bundesrepublik wurde dagegen demonstriert. Die entstanden parallel gleichzeitig im Osten und Westen diese Friedensbewegungen. Und manche erinnern sich noch an den Slogan Schwerter zu Flugscharen. Das war ein Aufkleber, da war in der DDR Verbote der Friedensbewegung Schwerter zu Flugscharen. Weil dieses Symbol traf die Mächtigen in der DDR ins Mark. Westimport vom Klassenfeind war das Erste. Und das Zweite war Wehrkraftzersetzung. Die Leute wollten ja dann alle nicht mehr zur Volksarmee, es war ja eine Armee. So wurde dieser Aufkleber verboten, doch die Aktiven in der Friedensbewegung, die umgingen dieses Verbot mit einer genialen Idee. Sie druckten das Symbol auf Vlies, denn Textildruck brauchte damals keine Genehmigung. Wer es als Lesezeichen oder Aufnäher benutzt, wurde verwarnt. Wer hartnäckig blieb, wurde von der Schule verwiesen, durfte kein Abitur machen, flog von der Uni, bekam keine Lehrstelle oder Betriebsverbot. Und die Volkspolizisten forderten die Friedensaktivisten, den Aufnäher abzutrennen. Wer sich weigerte, musste mit aufs Revier. Jetzt komme ich auch zurück auf den Landesfacher Peter Herford, der am Anfang diese Geschichte von Israel, von der Schulklasse erzählte, der evangelischen Kirche. Ich denke zurück an den Fahnenappell, schreibt er über sein Leben, an die lobenden Worte meines Schuldirektors zur vorbildlichen Friedenspolitik der DDR und seine harsche Kritik an jenen Unverbesserlichen, die das nicht kapieren wollen. Und es gäbe ja auch in unserer Schule so einen, der diesen Aufnäher trug. Und ich erinnere mich, wie die Klasse des damaligen Staatsbürgerkundelehrers sich anschließend in der Hofpause meiner annahm. Ich wurde verprügelt, mein Aufnäher wurde mir von dem Ärmel weggerissen und die sonst allgegenwärtige Pausenaufsicht der Lehrerschaft war nicht zu sehen. Bei meinem anschließenden Protest im Direktorenbüro hatte leider niemand etwas beobachtet und das Symbol sei ja sowieso verboten, da könne man halt nichts machen. Die Vision von Mischa war eigentlich näher gerückt nach der Wende, nach dem Umsturz. Und jeder dachte, jetzt ist es endlich erreicht, jetzt ist es vielleicht geschafft, jetzt sind wir soweit, jetzt wird es umgebaut. Da sind manche Lastwagen mit Raketenträger umgebaut worden und sie dachten, es sei jetzt geschehen. Aber nicht nur an ihrem Ende, wie das klingt, wenn es hier bei Micha heißt, am Anfang unseres Textes in den letzten Tagen. Harald Brettschneider aus Dresden, der hat das damals initiiert, die Friedensbewegung. Und das ist das Symbol, was ja verwendet wurde, Schwerter zu Flugschalen. Und das hat eigentlich ein russischer Bildhauer, die hat das geschaffen und 1959 gespendet an den UN-Sicherheitsrat ins Hauptquartier in New York. Muss man sich überlegen, 1959 hat Russland, Amerika das gespendet, Schwerter zu Flugschalen, kann man sich gar nicht vorstellen heute, um auszudrücken, dass man doch miteinander rücksichtsvoll umgehen will, war damals ein Zeitpunkt gewesen. Und dieses Symbol wurde ja dann verwendet. Wenn ich allerdings, wenn man wieder heute auf die Weltlage schaut, dann kann man von der Völkerwallfahrt zum Berg Gottes, wo die Völker ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, nichts mehr erkennen. Die optimistische Hoffnung, dass die Verheißung Michas sich in unserer Zeit erfüllen ließe, ist mit den Ereignissen der vergangenen Jahre, vielleicht sogar Tage, abhanden gekommen. Nationalisten, autoritäre Führungsstile, Egoismen scheinen sich wieder durchzusetzen. Damals bei Micha war Kriegszeit. Assyrien etablierte sich als erste Weltmacht der Geschichte, wollte erobern und beherrschen. Das Nordreich hatten sie ja schon verwüstet und das Südreich mit Jerusalem war wie eine Hütte im Weinberg. Es sind bewegte Zeiten und immer wieder sieht Micha sich herausgefordert, er kritisiert, er greift ein, er mahnt, er beschwichtigt nicht in dieser Situation und beruhigt auch nicht das Gewissen seiner Landsleute, nicht von der Schuld und Aggressoren. Und so ist es heute mit den Mächtigen oft noch genauso. Und auch wir sind in dieser Woche, auch wie im Buß- und Bettag, gefragt, auch das ganze Jahr über, auch auf uns zu schauen, auch uns zu fragen, wo wir den Frieden vielleicht schaden. Es sind ja nicht die Schwerter und Kriegsgeräte, die uns jetzt geballt in die Fäuste liegen, sondern es sind ja oft auch andere Sachen. Im Alltag geschriebene Wörter können zu Waffen werden, die andere verletzen, auch Beleidigungen, Sticheleien, abschätzige Bemerkungen und auch Rechthaberei und immer wieder das letzte Wort haben wollen, trägt oft auch zum Unfrieden bei, oft auch einen Ausgang, wie man sagt. Aber hier heißt in unserem Text, in den letzten Tagen aber wird der Berg darauf des Herrn Hauses feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben und die Völker werden herzulaufen. Auf die Anhöhe in Jerusalem, dort wo der Tempel steht, sollen bestimmte und beherrschende Orte für alle Völker sein, höher, standfester als alle Mächtigen. In einer Zeit, wo die Angst die Herzen der Menschen eng macht und einschnürt, öffnet er den Blick für die Hoffnung hier, Micha. Für die Hoffnung, die Gott für diese Welt bereithält. Und auf diese Hoffnung kann und will ich auch nicht verzichten. Denn sie sagt mir, was Gott in Zukunft, was bei ihm gilt, was Bestand hat. Sie verrät mir das Ziel, das Gott mit seiner Schöpfung hat, eben wo alles enden soll. Friede, sagt man, Friede fängt bei mir selber an. Nein, nicht bei mir selber. Friede fängt an bei Gott allein. Mir ist diese Woche ein Vers gekommen von Spurgeon. Und zwar hat der Martin Lütjohann in der Panoramastraße immer ein Vers im Fenster. Diese Woche hängt Spurgeon, passt ganz genau. Dort steht, der Friede wird nur durch die Herrschaft des Friedefürsten Jesus gegründet werden. Er muss die Herzen der Menschen erneuern, dann werden sie aufhören, sich zu verwunden und zu töten. Der Friede wird nur durch die Herrschaft des Friedefürsten gegründet werden. Und ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie erschrecken. Und auf diese Verheißung dürfen wir vertrauen, da müssen wir nichts vorweisen. Kein Ansehen, keine Leistung, kein untadeliges Leben im Vertrauen auf Gott treten wir in der Buße und im Gebet vor ihn, ohne Waffen, ungeschützt, ohne Scham, so wie wir sind. Im Zuspruch auf der Vergebung schenkt er uns schon jetzt ein Leben in Fülle. Deswegen dürfen wir schon jetzt geborgen, gerettet, beglückt wissen unter dem Weinstock und dem Feigenbaum. Was will Gott? Nochmal zusammengefasst, dass wir ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Was fordert Gott? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist. Micha 6, Vers 8. Und welchen Weg hat Gott, das haben wir schon erlebt, wie es vor uns gesagt hat, in der Erfüllung der Prophezeiung in Kapitel 5, Vers 1, dass jemand kommen wird aus Bethlehem. Und durch ihn haben wir einen Platz im Flieger gen Himmel. Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott. Mit Jesus habe ich einen Platz im Flieger. Da kann ich Schutz suchen. Der Heimatflug wird nicht gestrichen. Dessen bin ich auch heilfroh, weil in keinem anderen das Heil ist, auch kein anderer Name im Himmel gegeben ist, durch den wir sollen gerettet werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Das kommende Friedensreich Gottes, ein Platz gen Himmel, ein Stück von Gott, ein Platz von Gott. Wir dürfen, wenn wir zu Jesus gehören, einsteigen in den Flieger. Wir haben, wenn wir zu Jesus gehören, die himmlische Staatsbürgerschaft. Jesus holt uns raus. Er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt schon dort zur Rechten Gottes und für dort wird er kommen. Ein Flieger gen Himmel, ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott durch Jesus Christus allein, dem auferstandenen Herrn. Da darf ich heimkommen. Und dort bekomme ich auch Heil und deswegen bin ich deshalb auch heilfroh. Amen.
Wir haben jetzt ja viel gehört über den Prophet Micha. Es ist halt immer ein bisschen schade, wenn man im vierten Kapitel einsteigt, weil die anderen drei sind natürlich ganz, ganz wichtig davor. Genau, also das kommende Friedensreich Gottes habe ich ja vorhin gelesen. Und nochmal kurz einfach, so wie man es in der Schule früher gemacht hat, was ist Frieden? Was ist denn eigentlich Frieden? Was verstehen wir unter Frieden oder der Duden oder das Wikipedia? Da steht jetzt Frieden, das ist ein heilsamer Zustand der Stille oder der Ruhe, Abwesenheit von Störungen oder Abwesenheit von Beunruhigung und besonders Abwesenheit von Krieg. Das ist Definition Frieden. Also angesichts von den täglichen Nachrichten, die wir jetzt gerade immer sehen, Kriegsmeldungen hier, wenn ich mal nur Israel nehme jetzt und den Krieg in der Ukraine, kein Friede. Man könnte eigentlich fast ein bisschen Angst kriegen, weil so viel Dunkel mittlerweile um uns herum ist. Man müsse nur ein paar Jahre zurückdenken, als dieser IS-Terror damals war, auch in Deutschland mit Anschlägen und diese Völkermorde, die es dann damals gab. Und dann haben wir uns kaum einmal ein bisschen davon erholt, so von diesem Terrorschrecken und dieser furchtbaren Gewalt. Dann kam dieser Februar 22, der Krieg nach Europa in die Ukraine. Und wir wissen, die Angst in Europa ist groß und man sieht ja, wie mühsam auch Schlichter und Vermittler irgendwie zu sein scheint. Aussichtslos, meine mir im Moment. Aller kleinste Schritte sind möglich, so wie wir es heute ansehen. Ja, so viel dunkel um uns her, aber die gute Nachricht ist trotz allem, das Dunkel spricht nicht allein und es hat nicht das letzte Wort. Wenn ich jetzt Michas Vision sehe, die leuchtet auch in unsere Zeit, obwohl das anders aussieht. Aber ich möchte uns ein bisschen erinnern, was wir auch schon erlebt haben. Wenn ich mir überlege, dass wir seit 1945 dieses Friedensprojekt Westeuropa leben dürfen, ja, da war viel schlichter, da war viel Mühe, da waren wahnsinnig viele Gebete, da war viel Buße. Manche Gräber sind überwunden und doch ist es nur ein Abkommensfriede, der sehr trotz allem fragil ist. Trotzdem, seit 1945 haben wir Deutschland jetzt keinen Krieg. Ich habe keinen erlebt. Gott Lob und Dank. Und dann denke ich, was uns ja auch, was ich auch so unglaublich finde, wie wir in der Schule das immer gelernt haben, wie das war, wie das passiert ist mit der DDR und wie das dann geteilt worden ist und so weiter und der Mauerbau 1961 und so. Und keiner, ich war wirklich 5, 6, 7 Mal in Ost-Berlin als Jugendliche mit meinem Mann. Und man hat sich das nicht vorstellen können, dass das mal eins wird. Ehrlich, ich hätte es mir nie vorstellen können. Ich vergesse nie, wie ich das erste Mal bei der Friedrichstraße da durch bin. Dieses Gefühl oder allein mit über die Grenze in Nürnberghof. Und das kann ich nicht sagen. Es war für mich damals unvorstellbar, aber die Menschen sind in die Kirche gegangen, wie es der Heiko gesagt hat. Sie spätet war auf beide Seiten und das Unglaubliche ist geschehen. Die Mauer ist weg. Es ist unvorstellbar, diese Gnade, die wir damit erleben dürfen. Ich möchte aber trotzdem sagen, wir haben diesen Frieden nicht geschaffen. Und es ist auch nicht dieser Friede, den der Micha jetzt tatsächlich sagt, dieser Friede, der nur von Gott kommt. Das ist der Friede, der von Gott kommt, den wir da gehört haben. Aber wir haben diesen Waffenstillstand, diesen Frieden und können daher auch so gut leben bei uns. Wie der Heiko schon gesagt hat, der Text ist ja wirklich in die damalige Zeit vor über 700 Jahren vor Christus geschrieben worden. Der wurde damals natürlich auch verstanden und tatsächlich auch erlebt. Er fand damals in Teilen seine Erfüllung. Wenn wir den Text heute angucken, dann wissen wir, der Heiko hat es schon gesagt, dass manches erfüllt worden ist. Steht ja schon auch in Vers 10, dass sie nach Babel verschleppt werden. Und das Nordreich und Südreich, beides ist aufgelöst worden in dem Sinn, dass sind die Assyrer Babylonien gewesen. Heiko hat es vorhin gut gesagt. Manches ist eingetroffen, manches ist noch offen, wenn man immer noch in der Zukunft ist. Die Vision, die prophetische Vision vom wahren Gottesberg, den Micha da sagt, oder auch, ja, was Micha da sagt, eingetroffen ist auch die Vorhersage vom Friedenfürsten, Kapitel 5, Vers 1. Es ist eingetroffen. Heute, wir haben den Vorteil, wir können jetzt zurückblicken. Ja, und wie gesagt, diese Nachricht an die weggeführten Menschen damals hat trotzdem, als Micha das dann gesagt hat, nach diesen wahnsinnigen Gerichtsandrohungen in den 3 Kapitel zuvor, die Öffnung für ein Friedensreich wird es geben. Die Völker werden verlernen, Krieg zu führen. Also es geht nicht nur um Waffenstillstand, sondern wirklich verlernen, Krieg zu führen. Waffen sind ja auch, wie hat einer gesagt, der traurige Ausdruck, was eigentlich mit unserer Welt gerade los ist. Aber bei Micha sind die Aussichten grandios. Braucht keine Waffe mehr. Und offensichtlich nicht mehr kann man die sogar noch umfunktionieren, wie man es jetzt gehört hat, Schwerter zu Pflugscharen. Jetzt möchte ich aber noch kurz lesen den Vers, Heiko ist aber auch schon drauf eingegangen, davor, im Kapitel 3, Vers 12. Das ist mir auch nochmal wichtig. Micha sagt in Kapitel 3, Vers 12, darum, weil die Leute so ausbeutet haben, weil sie Gott vergessen haben und so weiter, darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden. Jerusalem wird zu Steinhaufen werden, der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Nichts mehr, die Natur holt sich einfach alles wieder zurück und nichts mehr bleibt. Und dann heißt dann, und jetzt lese ich mal so ein bisschen, lesen wir dann, Auf einmal, wie kommt Micha zu dieser wunderbaren Vision? Denn plötzlicher Wechsel von dieser Erwartung, also alles, nur noch ein Schutthaufen, nichts mehr übrig, von der Verzweiflung, dass das Land so verwüstet ist, zu diesem wunderbaren Friedensvision. Ja, ich denke, der Micha, der hatte eine ganz begründete Hoffnung. Auf die möchte ich ein bisschen eingehen. Für Micha war es klar, dass es Gott gibt. Das war für ihn sonnenklar. Die Menschen dort haben Gott vergessen. Die haben Propheten gehabt, die ihnen gesagt haben, das ist richtig, beutet die aus und haben denen nach die Ohren geschwätzt. Und Micha hat gesagt, was Gott ihm auftragen hat und Tacheles geredet und war dadurch unangenehm. Micha hat gewusst, Gott, der ist ein gerechter Richter. Daher die Warnung auch in den Kapitel, im Kapitel 2 vorne, wo Gott Gericht hält über die reiche Ausbeuter. Und viermal sagt Micha, hört, hört. Viermal sagt das, also horche zu. Und dann, Micha hat gewusst, Gott ist gerecht, ein rechter Richter. Und zweitens, Gott vergibt, steht da drin. In Micha 7, Vers 18, lese ich mal kurz. Ich bin ein bisschen vor, aber ich möchte Micha auch ein bisschen erklären. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn Gott ist barmherzig. Also Gott ist gerecht, Gott vergibt und dann noch, was man schon zweimal gehört hat, ich sage es nochmal, Gott sagt, was gut und richtig ist. Das hat Micha gewusst. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Nochmal als Wiederholung. Also die Botschaft Michas, die Sache mit Gott und die Botschaft mit Jesus ist ja eigentlich nicht kompliziert. Aber jetzt zum Punkt. Da waren wir jetzt bei diesen Schwerter zu Pflugscharen. Ich bin auch auf dieses eingegangen. Weil diese Umwandlung, die kann nur stattfinden, wenn Gottes Vorgabe Gehör findet, wenn er recht spricht. Schwerter und Spieße sollen nicht weggeworfen werden, sondern in Gerätschaften für die Gewinnung von Lebensmitteln sogar umgearbeitet werden. Oder ein Panzer wird ein Traktor oder sonst irgendwie. Schwerter haben die Eigenschaft, die trennt. Da gibt es eine Wunde oder man ist tot. Das ist nichts Gutes. Pflugschare, die teilen zwar auch die Erde, aber in den Graben kann ich einen Samen einlegen und dann kann was Neues wachsen. Und wir haben daheim über dieses Thema gesprochen und da haben wir so gesagt, ja, eigentlich ist ja so etwas Ähnliches passiert, was ja auch fast unvorstellbar war, 1948. Ich sage nur Rosinenbomber. Da war die Luftbrücke nach West-Berlin ein Jahr lang, wurde die Bevölkerung, die 3 Jahre vorher die Vernichtung von Gottes Volk geplant hatte, also die Deutschen, die damals Heil Hitler dort gerufen haben, 3 Jahre vorher und wo diesen Krieg entsettelt haben, und jetzt kommen die Alliierte, die Amis und nachher England und so, und haben dann, weil die abgeschlossen war, ihr kennt ja die Geschichte alle, kommen die nach 3 Jahren, was für eine kurze Zeit es ist, was da passiert sein muss, und versorgt die Bevölkerung dort mit Lebensmitteln. Unvorstellbar. Vorher sind Bomben, haben sie Bomben geschmissen. Also war Krieg. Genau. Also so viel zu Schwerter und Pflugscharen. Schwerter tötet, Pflugschar kann Wachsen bringen. Jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, was heißt das eigentlich für uns heute? Das ist ja alles, ja. Sitzen in unsere Köpfe vielleicht auch manchmal irgendwelche Schwerter? Habe ich mich gefragt. So ein Schwert, das ich geschwind zück, wenn ich, was weiß ich. Ich habe mir überlegt, wie es früher immer in der Schule war. Man hat so eine Gruppenarbeit machen. Und da gab es halt welche, die haben so Einzelkämpfer gewesen und haben dann auch für sich und niemand mitmachen lassen oder so. Und dann bist du neidisch geworden oder so. Oder andere, die dann gesagt haben, hey, ich kann das. Und komm, wir machen was miteinander. Das war auch so was, wo dann im Kopf manchmal auch bei den Schülern oder bei einem selber halt entsteht, wo man dann einfach, ja, schnell ist ein schlechtes Wort gesagt. Aber was noch viel, was vielleicht plastisch oder noch besser wäre, ein Beispiel, freue ich mich denn, wenn jetzt in der Firma jemand eine Beförderung kriegt, wo ich eigentlich vielleicht sogar drauf selber gekauft habe oder so. Kann ich mich da mitfreuen oder zücke ich da das Schwert vom Neid und denke, ja, und du vielleicht hinterher noch irgendwas. Egal, dieses Neidschwert ist, glaube ich, ziemlich nah da. Oder aber kann ich hingehen und könnte ich das wirklich machen und sagen, Herr Gott, ich habe das nicht gekriegt, ich danke dir trotzdem, jetzt möchte ich da hingehen und demjenigen gratulieren und Gottes Segen wünschen für seine neue Aufgabe. Genau. Also, ich denke auch gerade in der Zusammenarbeit, egal ob das in der Kirche, in Gruppe, Kreise, Gremien, Geschäft, egal wo ist, es ist eine große, es erfordert bei jedem, der in sowas drin ist, aufeinander zugehen. Das wissen wir alle, wenn es um inhaltliche Abstimmungen geht und so weiter. Und es erfordert halt auch, dass man lernt, mit Gottes Hilfe und durch seinen Heiligen Geist, dass wir uns auch Mühe geben, Dinge, Begebenheiten objektiv und individuell zu bewerten und nicht aus Befindlichkeiten heraus oder sonst irgendwas. Wo das nicht gelingt, kann es leicht zu Streitigkeiten kommen, denke ich mal. Persönliche Animosität oder sonst was. Und dann geht es nicht mehr um inhaltliche Fragen in irgendeiner wichtigen Zusammenkunft von irgendwelchen Gremien, sondern es kocht hoch, was vielleicht in irgendeinem gärt. Jedenfalls nur ein ganz klein wegen irgendwelche Schwerter, wo wir vielleicht auch im Kopf haben. In die letzten Tage, so hat dieser Abschnitt begonnen. Und in den letzten Tagen, so möchte ich auch wieder schließen. Die letzten Tage, die sind ja angebrochen mit dem Kommen Jesu vor circa 2000 Jahren, das wissen wir. Und da steht dazu, jetzt schlage ich schön auf, nachdem Gott, Hebräer 1, Vers 1, vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Also, die letzten Tage sind Anbrüche und das, was Jesus, was Golgatha, Ostern, Pfingsten, was dort geschehen ist, das ist das Herausragende für uns. Das ist das Herausragende. Und noch ist Jesus unterwegs, noch klopft er an die Tür nach Offenbarung 3, Vers 20. Noch ist er nicht wiedergekommen, sondern er möchte ja, dass noch viele zu ihm finden. Jesus steht an der Tür und klopft immer noch an, weil er Menschen noch die Chance gibt, die Tür zu öffnen, wenn sie sein Klopfen hören. Und im vollsten Sinn des Wortes der letzten Tage, wenn das in Erfüllung gehen wird, das wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Genau dann, wenn Jesus wiederkommt. Und da hecheln wir manchmal doch wirklich drauf hin. Und auf der anderen Seite denke ich, jetzt noch nicht, da ist noch zu viel Terror, zu viel Unfriede untereinander, in Familie, in Gruppen, egal wo. Nein, wir müssen noch vieles versuchen und Menschen erreichen mit der Botschaft, mit der frohen Botschaft, dass sie nicht nur in diesem Dunkel sind, sondern sehen, da gibt es eine leuchtende Botschaft, Jesus kommt wieder, Jesus vergibt Schuld, Jesus ist auferstanden, wir werden uns wiedersehen. Heute Ewigkeitssonntag, wir werden uns wiedersehen, wir werden unsere Liebe, die durch die Tür eingegangen sind, wo Jesus gesagt hat, ich bin die Tür, die werden wir wiedersehen und da freuen wir uns drauf hin. Und so weit, Jesus klopft noch. Ja, und erst dann, und wirklich erst dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es den Frieden geben. Dann wird das erreicht werden, was kein Friedensabkommen zwischen irgendwelchen Völkern jemals erreichen wird. Eine wirkliche, echte Abrüstung. Ein wahrer, vollkommener Friede. Ein Friede, den nur er schaffen kann. Nicht die Menschen aus sich allein. Er, und um den geht es ja jetzt im nächsten Kapitel, auch mit dem möchte ich schließen, auf die frohe Aussicht, auf die Verheißung, auf den Friedefürst, wo wir schon wissen, Jesus ist in diese Welt gekommen. Wir gehen Richtung Weihnachten, wir dürfen seine Geburt vor 2000 Jahren feiern und genau, und der wird wiederkommen. Soweit. Musik.
Ja, lieber Vater, ich dir Danke sage, dass du ein großes Interesse hast an uns, als uns Menschen, als deine Geschöpfe. Und du möchtest uns nicht nur als Geschöpfe haben, du möchtest uns als deine Kinder haben. Und dazu hast du deinen Sohn gegeben und er ist gekommen. Und wenn wir ihn als unseren Herrn annehmen, haben wir das Recht drauf, deine Kinder zu heißen. Und ich danke dir, dass du uns deinen Wortgeber hast und auch dieser kurze Prophet Micha, der so die Gabe hat, so ganz kurz zu sagen, was wichtig ist. Und das sind die Verse, die wir heute auch schon gehört haben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und Herr Jesus, da sind wir alle gefordert und da sind wir alle dran, das einfach nicht einzuhalten. Wir kennen dein Wort und wir lieben es, und wir haben dir auch Ja gesagt. Und doch gucken wir oftmals auf das, was uns gut tut. Und an der Demut mangelt es, und da bitte ich dich um Vergebung. Und bitte ich, dass du uns immer wieder zeigst, was dran ist, auch mal umzukehren, was dran ist, uns von dir verändern zu lassen. Ich danke dir, Herr Jesus, für deine Liebe zu uns und für deinen Langmut. Und ich danke dir auch für den Vers ganz am Schluss, den der Micha uns noch geschrieben hat. Wer ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils die Schuld erlässt, der seinen Zorn nicht ewig behält, denn er ist barmherzig. Und die zwei Sachen stehen, lieber Vater, lieber Jesus, du bist barmherzig und du möchtest unsere Schuld nicht ewig anrechnen. Du freust dich und vergibst uns gern. Das möchten wir annehmen, jetzt heute Abend für die neue Woche, und möchten zuversichtlich hineingangen, möchtet fröhlich hineingangen, und Herr Jesus, wo dran ist, möchte man bereit sein, von dir Zeugnis zu geben. Danke für diesen Abend, für dein Wort, für deine Liebe und dass du bei uns bleibst. Amen.
Ich möchte zum Schluss noch den Segen zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.